Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und wir haben uns heute an Heiligabend ein Thema ausgedacht, das eigentlich ganz gut zum Geschenke aufpacken passt. Ein Geschenk aufpacken hat ja irgendwie auch was mit Aufklärung des Inhalts zu tun. Man möchte wissen, was ist da drin. Und unter diesem Stichwort finde ich tatsächlich auch was im Vergaberecht, nämlich in der VOBA. In Paragraph 15, dort ist von der Aufklärung des Angebotsinhalts die Rede. Und genau mit diesem Thema wollen wir uns heute mal vielleicht ganz allgemein befassen. Wir wollen mal drüber reden, was bedeutet das eigentlich? Welche Rolle spielt diese Aufklärung? Was muss ich tun, um richtig aufzuklären? All diese Themen wollen wir heute mal ein bisschen beleuchten und dazu vielleicht erstmal auch uns den Wortlaut anschauen. Ich lese mal ganz kurz an, was da drin steht. Paragraph 15 Absatz 1 Nummer 1. Bei Ausschreibungen darf der Auftraggeber nach Öffnung der Angebote bis zur Zuschlagserteilung von einem Bieter nur Aufklärung verlangen, um sich über seine Eignung, insbesondere seine technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Nebenangebote, die geplante Art der Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Bezugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig, durch Einsicht in die vorzulegende Preisermittlung zu unterrichten. Also das ist eine zunächst mal relativ lange und kompliziert klingende Regelung und wir wollen mal versuchen, die heute so in ihre Einzelteile zu zerlegen und mal drüber zu reden, ja, was ist denn eigentlich jetzt tatsächlich erlaubt? Was darf ich wirklich hinterfragen? Was darf ich aufklären? Vielleicht beginnen wir mal mit dem ersten, nämlich die Eignung, insbesondere die technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Ich glaube, auf eins sollte man achten. Da drin steht zunächst mal, nach Öffnung der Angebote bis zur Zuschlagserteilung darf ich diese Aufklärung verlangen. Was bedeutet, wenn man es mal ganz grob formuliert, eigentlich Aufklärung? Was heißt das und wozu brauche ich das eigentlich?
Ich würde es mal ganz allgemein versuchen. Aufklärung ist alles, was Fragen beantwortet. Also sprich, ich habe Fragen in irgendeiner Art und Weise zum Angebot, ich verstehe etwas nicht, ich habe das Bedürfnis, etwas besser zu verstehen, ich bin vielleicht im Begriff, als Jurist würde ich sagen, etwas auszulegen und ich bin mir nicht sicher, ob die Auslegung, die ich treffen kann, vielleicht wirklich so gemeint ist. Da ist etwas nicht eindeutig, da ist etwas mehrdeutig und ich möchte mich versichern, wie es denn gemeint ist. So hätte ich jetzt den Begriff der Aufklärung einem Nichtkundigen, der nicht den ganzen Tag sich mit Vergaben befasst, mal versucht, ganz allgemein zu erläutern. Aber wo sind da die Grenzen? Was würdest du sagen, Thorsten? Wo hört's auf?
Ja, das ist die ganz große Frage. Es ist nämlich vielleicht auch mal von Sinn und Zweck her gedacht, worum geht's an der Stelle? Es soll einerseits der Vergabestelle die Möglichkeit geben, gewisse Unklarheiten im Angebot vielleicht besser zu verstehen, und auf der anderen Seite dem Auftragnehmer oder in dem Fall dem Bieter die Möglichkeit geben, vielleicht nochmal irgendwo etwas klarzulegen, etwas klarzustellen, was vielleicht bei einer falschen Auslegung, einer falschen Wahrnehmung für ihn negative Folgen hätte. Also zum einen, weil vielleicht irgendetwas falsch gewertet wird oder, worum es ja auch sehr, sehr oft geht, vielleicht ein Ausschlussgrund zu seinen Lasten gezogen wird und er nicht mehr die Möglichkeit hat zu reagieren. Also es ist so eine Mischung aus einerseits rechtliches Gehör, wenn es kritisch wird. Es ist die Möglichkeit der Vergabestelle, mit Bietern zu interagieren, was ja ansonsten sehr, sehr, ja, sehr, sehr knapp gehalten werden muss, weil wir als Vergabestellen neutral agieren müssen, weil wir nicht in den Wettbewerb eingreifen dürfen. Deswegen haben wir hier auch diesen Grundsatz, dass eigentlich erstmal nicht nachgefragt werden darf, außer ich habe eine und jetzt sind ja trotzdem wahnsinnig viele Möglichkeiten von Gründen her, aber es müssen eben Sondergründe sein. Und ja, diese Gemengelage kommt hier zusammen und das macht dieses Gesamtthema unfassbar spannend, aber auch vergaberechtlich schwierig, weil es von allen Seiten Probleme geben kann. Also Konkurrenten könnten den Verdacht haben, hier wird nachverhandelt. Der Bieter fühlt sich vielleicht schon angeschossen, weil er aufgeklärt wird. Die Vergabestelle hat das Problem, dass sie nicht genau weiß, was sie bekommen hat. Vielleicht auch nur Klarheit haben will, dass, wenn sie den Zuschlag erteilt, nicht ein Auftragnehmer am Schluss Vertragspartner wird, der gar nicht leistungsfähig ist. Und das ist eine riesige Gemengelage, die entsteht, die hier an einer Stelle zusammenfließt. Und deswegen ist, glaube ich, die Vorschrift auch so unglaublich lang und umfassend geworden und deswegen löst in der Praxis auch große Probleme aus.
Und ein wichtiger Grundsatz ist ja der Wettbewerbsgrundsatz im Vergaberecht und der setzt voraus, dass die Angebote, die ich bekomme, vergleichbar sein müssen erstmal. Ich muss erstmal wissen, was liegt da eigentlich vor, was unterziehe ich dann einer näheren Prüfung und am Ende auch eines Zuschlags vielleicht. Und da muss ich halt erstmal das, was mir vorliegt, hinterfragen. Und du hast vorhin schon den Begriff Nachverhandlung verwendet, Thorsten. Das ist eigentlich genau das Gegenteil eben von dieser Aufklärung. Aufklärung bedeutet, ich muss das, was mir vorgelegt worden ist, hinterfragen. Ich darf es nicht ergänzen lassen durch irgendwas Neues. Ich darf dem Bieter nicht die Möglichkeit eröffnen, sein Angebot abzuändern, sondern ich muss ihm die Möglichkeit geben, sein Angebot ja einfach zu erklären, zu erläutern, es für mich verständlich zu machen, sodass ich am Ende, bevor ich dann in die Prüfung und Wertung gehe, sagen kann, ich habe hier vergleichbare Angebote vorliegen, die ich inhaltlich nachvollziehen kann, die ich inhaltlich verstehen kann. Und nur dann kann ich ja auch abwägen und am Ende eben bewerten, welches dieser Angebote ist für mich das wirtschaftlichste und damit das, das ich für den Zuschlag vorsehe. Und da, glaube ich, muss man auch dann eben schauen, was darf ich eigentlich alles aufklären? Und wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Es gibt eine ganze Palette von Punkten, die da aufgeführt sind in Paragraph 15. Und der erste Begriff, auch sehr allgemein gehalten, ist Eignung. Was für Fälle könnten das sein, wo ich mir nicht sicher bin, ob der Bieter überhaupt geeignet ist? Wo können da so Unklarheiten entstehen? Ist dir sowas schon mal in der Praxis passiert, Roman, oder hast du schon mal einen Fall begleiten müssen, wo die Eignung fraglich war und man deswegen erstmal Aufklärung durchführen musste?
Also ganz prominent kann ich mir das vorstellen im Bereich der Referenzen. Ich stelle mir vor, ich habe einen Bieter bei einem Bauvorhaben und da geht es um Laborbau. Und ich möchte deshalb natürlich jemanden haben, der hat schon mal Laboratorien errichtet, weil es gewisse besondere Anforderungen, besondere Sorgfalt bedarf. Und jetzt teilt er mir bei seiner Referenz mit, jetzt völlig fiktiv ausgedacht, seine Referenz ist das Kepler-Institut. Ich weiß nicht, was das Kepler-Institut ist. Ist es ein Labor, das entsprechend meinen Anforderungen vergleichbar ist? Ich höre erstmal nur den Namen. Also wäre es für mich doch dann wichtig zu wissen, was ist denn das Kepler-Institut? Jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ist das jetzt eine philosophische Fakultät? Dann hat das nichts mit Laborbau zu tun. Oder ist das tatsächlich irgendein Labor aus dem physikalischen Bereich? Klingt ja ein bisschen danach, könnte irgendetwas sein, aber ich weiß es nicht. Er kann mir jetzt also in der Aufklärung erläutern, was das Kepler-Institut ist, wo ich das finde, was die Bauaufgabe war. Er kann aber nicht mehr austauschen, dieses Kepler-Institut gegen irgendetwas anderes. Das heißt, die Referenz bleibt gleich, sie ist identifiziert. Er hat im Jahr 2000 irgendwas bis 2000, zwei Jahre später, das Kepler-Institut errichtet und daran ist er gebunden. Er kann mir nichts erklären, was jetzt davon abweicht, also kein anderes Bauvorhaben nennen, das an irgendeiner Art und Weise von diesem Text abweicht. Und da komme ich wieder zurück, es ist letztlich die Auslegung. Ich lasse mir von ihm helfen, etwas auszulegen, was er mir nicht in der Klarheit, dass ich es auf den ersten Blick verstehe, geliefert hat. Thorsten, fallen dir da noch andere Fälle ein?
Ja, vielleicht, es kann auch bei ganz einfachen Sachen sein. Also wir kennen das Thema PQ-Verein, hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen, diese Thematik. Es kann sein, dass da jemand eine Nummer angibt zum PQ-Verein und dann stellt sich die Frage, ist er zum Beispiel für bestimmte Gewerke überhaupt präqualifiziert? Also viele Große haben ja eine ganze lange Liste von Gewerken, für die sie zugelassen sind. Aber es kann ja mal sein, dass dann irgendwas ja so am Rande von zwei Gewerken liegt und vielleicht passt dann die PQ-Nummer nicht, wo man vielleicht mal nachfassen muss. Es kann aber auch bei ganz simplen Angaben sein, Mitarbeiterzahl, Jahresumsatz, wo sich dann auch die Frage stellt, ist das jetzt der Umsatz des Unternehmens insgesamt in einem bestimmten für uns maßgeblichen Bereich? Da sind wir jetzt auch schon nah an dem Thema, wie Roman es mit den Referenzen beschrieben hat, wo es immer dann sehr konkret auf Einzelmaßnahmen geht, aber auch so unternehmensbezogene Angaben können natürlich durchaus auch mal Fragen aufwerfen. Sollten sie natürlich nicht, und auch da gilt genau das Gleiche, was Roman gesagt hat, im Rahmen der Aufklärung darf ich dort natürlich nichts mehr austauschen. Was da ist, ist da. Es geht nur darum, dass die Vergabestelle im Rahmen der Auslegung, wo ich noch vielleicht gewisse Spielräume habe, weil das, was abgegeben wurde, interpretationsfähig ist, durch die Hinweise des Bieters die richtige Lösung rausfinde. Und ich glaube, an der Stelle können wir vielleicht auf einen Punkt noch eingehen, den wir gerade weggelassen haben, wo man auch noch abgrenzen muss. Wir haben ja seit einigen Jahren die unterschiedlichsten Regelungen zum Thema Nachfordern, die natürlich jetzt auch kein Teil des Aufklärens sind, sondern auch noch daneben stehen, die haben mit dem, was wir heute besprechen, erstmal gar nichts zu tun. Ich glaube, das muss man jetzt einfach mal kurz abgrenzen. Also wenn Angaben fehlen, Unterlagen fehlen oder in ganz engem Rahmen, wenn Angaben falsch sind, wo vielleicht noch Korrekturmöglichkeiten da sind nach der jeweiligen Vergabeordnung, dann sprechen wir nicht über Aufklären, sondern über das andere Instrumentarium. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man da jetzt nicht in die falsche Richtung abbiegt. Wir beschäftigen uns nur mit der Frage, wie verstehe ich das, was tatsächlich da ist? Und wie komme ich zum ja dann vermeintlich eindeutigen Ergebnis, bei dem mir der Bieter nochmal helfen kann, dieses besser zu verstehen? Ich bin dabei ja auch nicht an das gebunden, was er sagt. Das vielleicht nochmal kurz als Abgrenzung, bevor wir dann zum nächsten Punkt springen.
Man kann vielleicht zusammenfassend sagen, wenn ich die Eignung aufkläre, dann möchte ich wissen, ist der Bieter der Richtige? Hat er die entsprechenden Kapazitäten, die ich brauche? Kann er die Aufgabe, die ich ihm gebe, stemmen überhaupt? Und dazu abgrenzend kann ich eben auch Aufklärung hinsichtlich des Angebots selbst betreiben. Das ist jetzt dann eben nicht mehr der Bieter, um den es hier geht, sondern geht es tatsächlich um das, was uns der Bieter vorlegt, nämlich um das Leistungsverzeichnis, um seine Angaben, die er da eingetragen hat, die dann die Leistung selbst betreffen. Und jetzt hier, glaube ich, könnte man wahrscheinlich stundenlang Themen benennen, die da passen, die da schon mal vorgekommen sind in der Praxis. Also ich denke einfach an Eintragungen, die missverständlich sind, an Wörter, die doppeldeutig sind, also an solche Dinge, wo ich einfach mir nicht sicher bin, was konkret ist eigentlich jetzt Inhalt des Angebots. Und da glaube ich, ist es immer im Einzelfall nicht einfach, diese Grenze zu ziehen. Ich darf dem Bieter ja nicht die Möglichkeit eröffnen, sein Angebot abzuändern. Also ich darf lediglich das, was vorliegt, hinterfragen. Und das ist, glaube ich, was, und ich denke, Roman, da stimmst du mir zu, das ist in der Praxis oft eine ganz große Gratwanderung. Also wann ist es noch Aufklärung und wann ist es die Ermöglichung der Abänderung des Angebots, also quasi ein Nachverhandeln?
Das ist unfassbar schwer. Ich glaube, man fährt ganz gut, wenn man sagt, es gilt die Wortlautgrenze. Das, was da steht, das, was an Zeichen gebracht wurde, von dem kommt der Bieter nicht mehr runter. Das heißt, wenn da A steht, ist schon irgendwie was mit A gemeint. Aber ich bringe mal ein Beispiel, wo uns das gar nicht weiterhilft. Wie du sagst, wir verlangen manchmal in Leistungsverzeichnissen, in Angeboten, Freitexteintragungen für bestimmte Fabrikate, für bestimmte Produkte. Ich möchte genau benannt bekommen, welches Produkt das sein soll. Und jetzt erinnere ich mich, dass wir in einem LV, da ging es um Filterstrecken, auch in Laboren, Lüftungsfilter, und da wurde ein bestimmter Filter abgefragt, mit dem das dann realisiert werden soll. Und der Bieter hat dort einen Hersteller eingetragen, aber kein Fabrikat. Und dann diskutiert man ganz schnell darüber, ob mit diesem Hersteller nur das einzige Fabrikat dieses Herstellers gemeint ist, das diese Angaben erfüllt, oder ein beliebiges Fabrikat, das von diesem Hersteller kommt. Und das kann im Nachhinein, bei uns ist es erst aufgeschlagen, im Nachhinein zu fürchterlichen Differenzen führen und fürchterlichen Nachträgen führen, weil vorher das Leistungssoll nicht klar ist. Und da sieht man vielleicht die Kehrseite, warum kläre ich denn auf an der Stelle? Weil ich mir sicher sein muss, dass das Angebot, das ich bezuschlage, auch dem entspricht, was ich ausgeschrieben habe, und dem entspricht, was ich benötige, weil ich sonst auch sehenden Auges in Nachträge laufe, weil das Angebot vermeintlich eindeutig erscheint, es aber gar nicht ist. Und darum würde ich schon dazu raten, bei allen Fällen, wo ich etwas nicht ganz verstehe, unbedingt nachzufragen und keine Angst vor der Antwort zu haben, Auch wenn das vielleicht heißen kann, dass man am Ende des Tages die Antwort bekommt, es ist anders gemeint und man muss einen Bieter ausschließen. Ich glaube aber, dass es immer noch die bessere Lösung ist, als später über Nachträge zu streiten, eben weil eine Angabe im Angebot nicht eindeutig war. Thorsten, was hast du da noch für Fälle präsent?
Ich wollte einen anderen Punkt gerade aufgreifen. Wenn du sagst, keine Angst auf Seiten der Vergabestelle. Ich glaube, Vergabestellen sind dann häufig schon gut beraten, einfach nachzuweisen, man hat Problemstellen aufgenommen, man hat sich damit beschäftigt. Denn es kann ja nicht nur im Vertrag, wie du es beschreibst, ein Problem werden. Das kann durchaus auch schon mal im Vergabeverfahren ein Problem werden. Es gibt Märkte, in denen gefühlt manche Bieter die Palette des Konkurrenten besser kennen als die eigene und das Ganze dann wechselseitig. Und da kann es dann schnell sehr, sehr spannend werden, wenn der eine Bieter kommt und sagt, naja, ich habe gesehen, den Zuschlag soll jetzt mein Hauptkonkurrent kriegen. Ich weiß aber, der kann das ja gar nicht, weil Patente liegen bei mir oder ich kenne dessen Produkte und ihr habt da was drin, da bin ich der Beste und Einzige, der es kann und ich bin mir sicher, es kann kein anderer. Da wird dann auch vielleicht schon mal ganz scharf hingeguckt und deswegen ist man auch gut beraten, als Vergabestelle solche Sachen von sich aus aufzugreifen, um dann da nicht in ein Messer zu laufen. Auf der anderen Seite sollten auch die Bieter durchaus ein bisschen Respekt davor haben, wenn Aufklärung stattfindet, denn die Rechtsprechung hat sich dann in den letzten Jahren ja auch, ja, soll ich sagen, relativ scharf entwickelt, dass alles, was im Rahmen der Aufklärung gesagt wird, dann aber auch auf die Goldwaage gelegt wird. Also es ist nicht so ein netter Plausch, man tauscht sich mal aus und der Bieter sagt, naja, könnte ja auch so gemeint sein und versucht da Möglichkeiten aufzuzeigen, sondern wenn der sich in der Aufklärung äußert, dann ist das, was er sagt, ist jetzt ein bisschen schief, aber angebotsgleich im Rahmen des Ausschlusses zumindest zu werten. Das heißt, wenn er jetzt dann was erklärt, was widersprüchlich wird, dann haben wir genau die Situation, Roman, die du gerade beschrieben hast. Er erklärt etwas, was dann das, was er vorher geschrieben hat, nicht nur ja nicht aufklärt oder nicht klärt und wir wissen, was wirklich gemeint war, sondern sogar neue Widersprüche produziert und dann kann der Ausschluss vielleicht noch unausweichlicher werden. Auf der anderen Seite für die Vergabestelle natürlich in so einer Situation dann auch eine wirkliche Klarheit, wo der Ausschluss dann absolut deutlich wird. Also das heißt, wenn man in dieses Feld der Aufklärung reinkommt, es kann beiden Seiten helfen. Es ist aber durchaus auch ein kleines Minenfeld, bei dem man sich auch nachträglich nochmal aus der Vergabe rausschießen kann.
Und ich glaube, deswegen ist auch in Ziffer 2 in Absatz 1, wenn ich da gleich mal hinspringen kann, davon die Rede, dass eben die Ergebnisse solcher Aufklärungen in Textform niedergelegt werden sollen. Also das sagt ja gerade auch aus, dass das, was da besprochen wird, nicht einfach irgendein lapidares Gespräch ist, das man dann wieder vergessen kann, sondern die Ergebnisse, die sind nach Möglichkeit in Textform niederzulegen. Ich würde sogar empfehlen, das immer zu machen, nicht nur nach Möglichkeit, sondern ganz klar zu dokumentieren, was da besprochen wurde. Denn, wie du schon gesagt hast, diese Angaben des Bieters haben angebotsähnlichen oder angebotsergänzenden Wert und letzten Endes, wenn da Angaben gemacht werden, die mich dann dazu zwingen, den Ausschluss durchzuführen, dann muss ich eben mich auf diese Dinge stützen können und da habe ich idealerweise mindestens in Textform niedergelegte Niederschrift und kann mich dann darauf berufen und halt dann auch die nächsten Schritte einleiten. Also es ist keine Spaßunterhaltung, es ist kein Gespräch, das man mal eben so zwischendurch führt, sondern es hat tatsächlich sehr verbindlichen Charakter. Ich glaube, das kann man so festhalten.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, Andreas. Ich würde sogar dringend davon abraten, das als Gespräch zu führen. Ich würde dazu raten, auch den Prozess, das Fragen stellen und das Antworten einholen, bereits in Textform vorzunehmen. Das mag jetzt sperrig und langsam wirken. Es ist auch nicht zwingend so. Ich rate trotzdem dazu, weil gerade dieses Verlangsamen, dieser Zwang, es in Text zu fassen, dazu zwingt, auch präzise nachzufragen und klare Antworten zu geben. Es passiert einem dann nicht, dass man, wie es in Gesprächen oft der Fall sein kann, versehentliche Nachverhandlungen hineinrutscht und plötzlich über Dinge wie Bauzeit oder Preise spricht.
Ich glaube, da muss man auch nur, sage ich mal, so 15 Jahre vielleicht zurückgehen, als wir die Angebote noch nicht digital hatten, als Papierangebote kamen und als diese ganzen strikten Vorgaben in der Form nicht existent waren, auch die Rechtsprechung noch deutlich lockerer war. Wir haben gerade das Wort Plausch benutzt. Ich glaube, früher kann man, wenn man es ein bisschen übertreibt, sagen, das war schon so. Da kam der Bieter zum gemeinsamen Austausch und dann hat man sich über gewisse Sachen unterhalten. Nach dem Motto, oh, hier war doch noch was, können Sie da noch mal was erklären und können Sie da noch mal ein bisschen Beispiele bringen oder sonst irgendwas. Und man konnte sehr, sehr frei sprechen. Dann gab es vielleicht noch ein kleines Protokoll, aber es wurde auch nicht alles auf die Goldwaage gelegt. Aber ich denke, es ist konsequent, wenn man sich die gesamte Entwicklung des Vergabeverfahrens anschaut. Wir haben es hoch digitalisiert. Das meiste läuft elektronisch. Es ist unabhängiger geworden und nachdem die Aussagen, was wir jetzt schon mehrfach betont haben, plötzlich große Bedeutung haben, ist es umso wichtiger, die ja intensiv festzuhalten. Und wenn ich jetzt aus der Erfahrung berichten darf, ich war da oft schon wirklich baff erstaunt, wenn auch bei großen Firmen Aufklärungsverlangen rausgegangen sind, wo man dann als Vergabestelle auch schon merkt, okay, jetzt wird's hier wirklich dünn. Also ich habe hier einen Widerspruch, ich tue mich richtig schwer, den aufzuklären. Und ich weiß nicht, was ich als Bieter jetzt antworten würde. Aber ich kläre natürlich trotzdem erstmal auf als Vergabestelle. Das ist vielleicht auch so ein Grundsatz, zu dem wir später noch kommen. Erstmal aufklären, bevor ich ausschließe. Also dem Bieter immer die Chance geben, nochmal was zu sagen. Auch Thema rechtliches Gehör, die im Rahmen eines Ausschlusses ja wichtig wäre. Dann fragt man nach. Aber man weiß als Vergabestelle manchmal selber nicht, was würde ich als Bieter jetzt noch antworten, um das Ruder rumzureißen, weil es schaut für ihn gerade echt schlecht aus. Und da habe ich es oft erlebt, dass Bieter dann Antworten geben, die die Situation dann im Zweifel sogar noch weiter verschlechtert haben. Also wo man merkt, da versucht jemand jetzt gerade auf der ersten Ebene vielleicht noch irgendwie eine Erklärung zu finden. Aber er schießt sich damit zwei, drei andere Sachen komplett kaputt. Und da hatte man schon den Eindruck, dass manchmal die Brisanz, die in so einem Aufklärungsverlangen liegt, manchmal nicht erkannt wird. Denn es gibt Aufklärungen, die sind wirklich, sage ich mal, lapidar. Man will halt eine kleine Zusatzinfo. Aber gerade wenn es um die Eignung geht, auch wenn es um den Angebotsinhalt geht, da kann es manchmal schon wirklich ja ums Ganze gehen. Und wenn da eine falsche oder schlechte Antwort kommt, kann es das für einen Bieter gewesen sein. Und ich hatte da oft den Eindruck, dass Bietern das manchmal nicht so richtig bewusst ist, wenn sie antworten.
Ein Thema, das, glaube ich, auch noch auf weitere Folgen erstreckt oder ausgedehnt werden kann. Wir haben es heute jetzt auch mal versucht anzureißen, einfach mal ein paar allgemeine Punkte heute angesprochen, was Eignung und Angebotsinhalt betreffen. Und wir werden das fortsetzen im neuen Jahr. Für heute würde ich sagen, belassen wir erstmal dabei. Wir haben zu diesem Thema und auch zu vielen anderen Themen Beiträge unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Wir wünschen Ihnen jetzt frohe Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann, wenn Sie möchten, im nächsten Jahr wieder. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.